Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Die Standpunkte gibt es jetzt auch als Podcast. Und jetzt geht es los. Europas Sicherheitspolitik ist schnell zusammengefasst. Wenn es auf dem Kontinent unbequem wird, klingelt in Washington das Telefon. Dem scheint Donald Trump ein Ende setzen zu wollen. Besonders in den Ukraine-Verhandlungen sind die Europäer nur noch Statisten. Zerbricht das transatlantische Bündnis? Wollen die Amerikaner wirklich zurück zum Isolationismus? Oder gelingt Trump das Kunststück, die Europäer wehrwillig zu machen? Das ist unser Thema heute in NZZ-Standpunkte. Unser Gast ist Stefanie Babst, ehemalige Leiterin des strategischen Planungsstabs der NATO. Herzlich willkommen, Frau Babst.
Ich bedanke mich.
Sie haben in einem Fernsehinterview anfangs März gesagt, de facto haben die Amerikaner begonnen, das transatlantische Bündnis zu zerstören. Inwieweit zerstört Trump die NATO?
Also US-Präsident Trump hat ja schon während des Wahlkampfes, also im letzten Jahr, eine ganze Reihe von Äußerungen gemacht, die die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Bündnisverpflichtung in Frage gestellt haben. Er hat davon gesprochen, die NATO in einen schlafenden Zustand versetzen zu wollen. Er hat gesagt, Russland ist keine Bedrohung und die Ukraine hätte den Krieg quasi angefackelt, angezettelt. Und all das ist natürlich nach seiner Amtsübernahme nicht nur Rhetorik geblieben, sondern hat sich dann auch wirklich in sehr konkretes Handeln umgesetzt. Und wenn ich mir überlege, dass die USA beispielsweise die Cyberoperationen gegen Russland ausgesetzt haben, dass sie ganz konkret militärische Zielplanungsdaten nicht mehr geteilt haben, dass sie grundsätzlich ihre Bündnisverpflichtung in Frage gestellt haben, würde ich das schon als eine Beschädigung der NATO betrachten.
Die Zieldaten, die die Ukraine erhält, das hat die Vereinigten Staaten wieder aufgenommen. Mhm. Also das war vorübergehender Natur. Mhm. Und Trump hat ja doch bis dato nicht die Beistandsverpflichtung aufgekündigt. Er sagt nur in jeweils Variationen, Europäer, ihr müsst mehr für eure Sicherheit machen, wir übernehmen das für euch nicht mehr. Das ist ja aber noch nicht ein Ende der NATO oder nicht einmal eine wirkliche Beschädigung.
Wissen Sie, ich war ja 22 Jahre bei der NATO und ich glaube, ich habe jede transatlantische Krise live miterlebt, jedes Up and Down. Und das, was ich jetzt sehe, ist in meinen Augen durchaus etwas, was wirklich fundamentaler ist, was eine fundamentale Veränderung darstellt. Und das hat damit zu tun, dass Präsident Trump und seine Make America Great Bewegung ganz grundsätzlich kein Interesse mehr an der Aufrechterhaltung der regelbasierten Ordnung haben. Das haben Sie mehrfach so gesagt. Und Sie haben es ja auch gemacht. Also Sie sind aus wesentlichen multilateralen Organisationen entweder ausgetreten. Ich denke da an die Klimaschutzabkommen, an den Internationalen Strafgerichtshof oder ganz konkret jetzt auch mit Blick auf die Ukraine. Sie haben in verschiedenen UN-Abstimmungen sich auf die Seite des Irans, Nordkoreas und Eritreas gestellt, und zwar gegen die Ukraine.
Also gegen Iran geht Washington im Moment sehr, sehr deutlich,
das ist richtig,
sehr, sehr deutlich vor.
Ja, aber
das
mein
ist
Punkt
die ist, strategische Ambiguität von Trump, dass man nie wissen soll, was er macht.
Also ich würde dem ein kleines bisschen widersprechen wollen und sagen, es ist nicht nur ein erratischer Trump. Es ist nicht nur eine Form von strategischer Ambiguität, sondern wir haben es hier wirklich um eine Bewegung zu tun, an deren Spitze Präsident Trump steht, der, ich sag's nochmal, die regelbasierte Ordnung, so wie sie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sich etabliert hat, mit allen Ups und Downs, mit allen positiver und negativer, verändern will. in die Tonne treten will und das auch sagt. Und
aber ist das nicht nur Realpolitik? Denn dass diese regelbasierte Ordnung leider ein Auslaufmodell ist, das wussten wir schon vor Trump, weil Russland hat die in die Tonne getreten mit dem Überfall auf die Ukraine. Ja. Auch die USA haben schon vor Trump ihren Beitrag geleistet. Mhm. Verschiedene Präsidenten, nicht nur Trump, haben zum Beispiel die WTO, eine ganz zentrale Bestandteil, quasi in den Dämmerschlaf versetzt. Die UNO ist ein Schatten ihrer selbst. Mhm. Es gelten in ganz vielen Regionen längstens keine Regeln mehr. Und da sagt jetzt Trump einfach, okay, wir akzeptieren das Spiel und wir spielen es mit.
Richtig. Ja, das ist das, was er sagt. Und ich glaube, die zentrale Frage für uns als Europäer ist, ob wir sie mitspielen wollen. Oder ob wir der Meinung sind, dass es Regeln gibt, also völkerrechtliche Vereinbarungen gibt, wie beispielsweise die Unverletzlichkeit von Grenzen oder das sich zurücknehmen mit Blick auf militärische oder sonstige Drohung gegenüber anderen, ob wir das sozusagen mitspielen oder ob wir sagen, nee, wir halten schon an diesen zumindest elementaren Grundregeln fest. Wir möchten nicht in einem Dschungel landen, wo might makes right am Ende regiert, also wo sich quasi das Recht des Stärkeren durchsetzt, wo derjenige sich durchsetzen kann, der am meisten die Bereitschaft entwickelt, andere sozusagen in die Ecke zu drängen, zu bebulligen, zu bedrohen, zu bedrängen. Aber das ist die Frage, glaube ich, vor der Europa steht. Und das hat erst einmal nichts mit Verteidigungsausgaben zu tun. Das hat erst mal nichts damit zu tun, ob Herr Trump heute einen guten oder schlechten Tag hat, ob wir das Realpolitik nennen oder nicht. Das ist, finde ich, eine sehr fundamentale Frage.
Aber man muss Regeln, die man hochhält, auch durchsetzen Richtig. Können, sonst werden sie am Schluss, und zwar relativ schnell, eine Lachnummer. Und diese Regeln kann Europa nicht durchsetzen. Nicht einmal auf dem eigenen Kontinent kann es die Unverletzlichkeit der Grenzen und die Nachkriegsordnung, wie sie 1945 und 1990, 91 auch noch bestätigt wurde. Nicht einmal das kann sie durchsetzen. Also ich würde sagen, wir sind schon im Dschungel.
Ja, es gibt diesen schönen, sozusagen diese schöne Metapher zwischen Zoo und Dschungel. Nicht? Und ich gebe Ihnen da komplett recht, bin da sehr bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass Europa eben wesentliche Grundregeln und Prinzipien nicht durchsetzen kann. Die Frage, die einen ja bewegt und auch die politische Diskussion weiter prägt, ist, woran liegt das? Was fehlt uns dann? Und ich glaube, man kann das immer reduzieren, in Anführungsstrichen, auf zwei wesentliche Punkte. Das eine ist der politische Wille, auch wirklich gestalterisch im strategischen Sinne, also sich irgendwie zu engagieren. Und das andere sind die Fähigkeiten. Dazu gehört aber der gesamte, wenn Sie so wollen, Kasten der Instrumente. Militärische Fähigkeiten genauso wie ökonomische oder außenwirtschaftliche, diplomatische Fähigkeiten. Und mein Kritikpunkt, den ich jetzt eigentlich seit 3 Jahren immer wieder in regelmäßigen Abschnitten von mir gebe, seit Beginn des vollumfänglichen Krieges Russlands gegen die Ukraine, ist, dass wir als Europäer, als westliche Gemeinschaft, letztendlich sogar auch als NATO, eben keinen wirklichen Willen generiert haben. Willen. Das ist für mich der erste ganz wichtige Punkt.
Also man kann noch es ein bisschen verschärfen und kann sagen, namentlich die Europäer sind sehenden Auges in die ganze Krise hineinmarschiert. Mhm. Es war schon in der ersten Amtszeit klar, zum Beispiel Amtszeit Trumps klar, dass beispielsweise der amerikanische Atomschirm über Europa keine Selbstverständlichkeit mehr sein würde. Man hat 10 Jahre Zeit gehabt, um sich nach Alternativen umzuschauen. Die Frage Frankreich, kann das etwas machen? Alles solche Dinge. Man hat es nicht getan. Ja. Die Europäer sind an dem Status quo zu einem guten Teil selber schuld.
Wobei, ja, also ein Punkt, den ich im Übrigen auch sehr lebhaft und ausführlich in einem Buch gemacht habe, was ich geschrieben habe, eben zu dem Thema Blind Spots, also sehenden Auges, sind wir in diese Katastrophe auch mit gerannt. Aber die Europäer sind ja keine homogene Gruppe. Wir sind ja eine sehr heterogene politische und auch kulturelle, wirtschaftliche Gruppe. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als ich 2013, 2014 noch in der NATO die Aufgabe hatte, eben auf, sag ich mal, die nächsten Überraschungen hinzuweisen, habe ich mit meinem Team explizit immer wieder darauf hingewiesen, das war vor der Annexion der Krim Russlands, dass Russland sich da aufmachen würde, den europäischen, wenn Sie so wollen, die europäische Sicherheitsarchitektur wirklich mit gewaltsamen, auch militärischen Mitteln zu verändern. Und da gab es eine Gruppe von Staaten, die hat gesagt, ja, also wir sind zunächst einmal dankbar für diese Analyse und für diesen Wake-up-Call. Und wir müssen nun selber ein Stück überlegen, ob wir an diesem strategischen Verhältnis zwischen NATO und Russland weiter festhalten wollen. Aber es gab eine ebenfalls sehr große Gruppe, zu der die Vereinigten Staaten gehörten, zu der mein eigenes Land, Deutschland gehörte und auch andere, die eben weggeguckt haben. Und also auch heute scheint es mir so zu sein, wenn ich in das Gefüge der NATO schaue, dass es also ganz unterschiedliche Gruppen gibt mit einer unterschiedlichen Bedrohungswahrnehmung und einer unterschiedlichen Bereitschaft, sich auf diese Bedrohung auch einzulassen. Also intellektuell, strategisch, auch politisch einzulassen.
Das heißt, die Europäer brauchen, damit sie zielgerichtet handeln können, immer den amerikanischen Vormund.
Ja, also das war vielleicht eine Zeit lang so. Ich frage mich manchmal, wenn ich mir Äußerungen anhöre, beispielsweise von dem gegenwärtigen NATO-Generalsekretär Rutte, der ja sehr bemüht ist, Herrn Trump bei der Stange zu halten, ob es vielleicht auch dem einen oder anderen daran mangelt, sich überhaupt vorstellen zu können, ein Europa ohne amerikanische Sicherheitsgarantien. Können wir uns das vorstellen? Oder sind wir in unserer Vorstellungsfähigkeit so begrenzt, dass wir immer nur an dem Status quo und an dem Alten irgendwie festhalten wollen? Und ich finde, wir sollten zumindest über diese Dinge offen nachdenken und diskutieren und uns nicht selbst begrenzen, indem wir immer sagen, das können wir eigentlich nicht ohne die Amerikaner, das geht eigentlich gar nicht. Wir müssen sozusagen an Amerika festhalten.
Also wenn man die Fähigkeiten zusammenrechnet, die militärischen Ressourcen, Panzer, Schützen, Panzergeschütze, Flugzeuge etc., könnten die Europäer sehr wohl einen großen Teil selber machen. Dann gibt es ganz viele Dinge, die sie noch nicht können. Luftbetankung, Zieldaten, Satelliten, all das. Aber sie könnten auf jeden Fall deutlich mehr zusammen machen, als sie es jetzt tun. Ja, wieso machen sie es dann nicht?
Also ich glaube, es gibt, um wieder auf den Punkt von politischer Wahrnehmung und Willen zurückzukommen, einige in der NATO, einige Regierungen, die nach wie vor glauben, sie können Trump in irgendeiner Form managen. Sie können ihn aussetzen. Sie müssen nur nett zu ihm sein und ein bisschen unterwürfig. Sie müssen dann seine Forderungen erfüllen. Und einige hoffen sicherlich auch, dass er vielleicht in den dann ja noch kommenden Zwischenwahlen sich wieder ein Stück weit beruhigen wird. Also diese Gruppe gibt es. Und diese Gruppe hat natürlich auch wenig, wenn Sie so wollen, eigene Incentives, jetzt mal einen eigenen Schritt nach vorne zu gehen. Und dann gibt es die Gruppe der nordischen Staaten, zu denen würde ich insbesondere Schweden, Finnland, die baltischen Staaten, Polen, Norwegen, Dänemark, aber auch einige der mittelosteuropäischen Staaten, wie beispielsweise die Tschechische Republik zählen. Das sind Staaten, die, das weiß ich von den Gesprächen mit einigen ihrer Vertretern, sehr wohl wissen, dass sie sich jetzt ranmachen müssen, einen Fahrplan, einen sehr konkreten Fahrplan zu entwickeln, um eine NATO zu kreieren, die nicht zusammenbricht, die nicht in einer Form von Trump-Analyse verfällt, sondern die sie dann selber als Europäer und Kanadier führen können. Wenn ich auch in einem Fahrplan rede, meine ich natürlich auch einmal wirklich durchzudeklinieren, wo, in welchen militärischen Schlüsselbereichen müssen wir schnell nachbessern, wo können wir sozusagen schon jetzt nachbessern. Aber damit meine ich natürlich auch wiederum überhaupt den politischen Willen zu generieren, das einmal auszusprechen.
Aber im Moment fehlt es an Fähigkeiten. Mhm. Es gibt Sachen, die die Europäer schon können, aber es gibt Sachen, die die Europäer noch nicht können. Ja. Eben zum Beispiel ganze Satellitenaufklärung oder so. Mhm. Deutschland beispielsweise musste jetzt Washington bitten, dass Washington Mittelstreckenraketen und Cruise Missiles schickt, um die Bundesrepublik besser zu schützen, weil die Bundesrepublik diese Waffen gar nicht im Arsenal hat. Mhm. Also es gibt massive Defizite. Mhm. Gleichzeitig sagen viele ihrer ehemaligen Kollegen in Mons, im NATO-Hauptquartier, in 3 bis 5 Jahren ist Russland in der Lage, die NATO anzugreifen. Dann stellen sich 2 Fragen. Erstens, wie lange dauert es, bis Europa wirklich in der Lage wäre, sich selber zu verteidigen? Mhm. Zweitens, was machen wir in der Zwischenzeit?
Genau, und diese beiden Fragen, die komplett sozusagen relevant sind, sollten in meinen Augen jetzt auf der NATO-Agenda stehen. Und sie stehen nicht auf der NATO-Agenda. Denn in Vorbereitung des NATO-Gipfels, ja Ende Juni oder Mitte Juni in niederländischen Den Haag, möchte der NATO-Generalsekretär Rutte möglichst eine Trump-freundliche, sozusagen ein Trump-freundliches Paket schnüren. Und das Paket soll bestehen aus 3 Komponenten. Erstens wird Herr Trump nur auf die andere Seite des Atlantiks kommen, zu einem dann wahrscheinlich auch super kurzen Gipfel, wenn er dort seine Counterparts trifft, die sagen, wir sind alle bereit, 5% für Verteidigung auszugeben. Zweitens soll dort ein Paket von sogenannten Capability Targets abgeschlossen werden. Das sind sozusagen Schlüsselfähigkeiten, die erst einmal identifiziert werden, um sie dann letztendlich auch zu europäisieren. Das wäre ein Schritt in die Richtung dessen, was Sie gerade gesagt haben. Und das Dritte wäre dann sozusagen eine politische Absichtserklärung, den transatlantischen Rüstungsmarkt weiter zu befördern. Oder wenn ich es ein bisschen verkürze, zu sagen, die Europäer sollen ihre Bereitschaft unterstützen, noch einmal deutlich verstärken, amerikanische Waffen zu kaufen. So. Wenn ich mir diese Agenda angucke, die beabsichtigt ist, dann frage ich mich, wo bleibt der Fahrplan, von dem ich jetzt eben rede? Wo bleiben die konkreten, sehr konkreten Schritte und deutlichen Absichten der Europäer und Kanadier zu sagen, gut, liebe Amerikaner, ihr zieht euch sozusagen ein Stück weit immer mehr raus. Das ist okay. Wir werden diese NATO aufrechterhalten. Mhm. Wir werden sie nicht in die Tonne treten. Wir werden sie übernehmen. Aber wir wollen keine weiteren erratischen, zerstörerischen Feuer von der Seitenkante.
Aber ist das nicht vielleicht auch das sehr vernünftige Realpolitik von Herrn Rutte? Sich zu sagen, okay, wir haben Fähigkeitslücken. Mhm. Wir sind wie viele Jahre Ihrer Meinung nach noch auf amerikanische Unterstützung angewiesen? Mhm. Was meinen Sie? Wie viele Jahre?
Also es gibt einen Katalog von Fähigkeiten, der ist ungefähr 20 Jahre alt. Den habe ich selbst schon in der NATO mit voran sozusagen getrieben. Es sind immer die gleichen Fähigkeiten, die uns auf europäischer Seite nicht komplett abhanden sollen, aber die, wo wir nachbessern müssen. Das ist der Bereich von Command, Control and Intelligence, C3I. Das ist der Bereich von...
Das müssen Sie kurz erklären.
C3I heißt, es sind sozusagen die Führungsmittel und die Aufklärungs- und Intelligence-Generierungsmittel, die nachrichtendienstlichen Mittel, die in die Kommandostruktur der NATO und in vor allen Dingen auch Übungen mit einfließen. Die sind beispielsweise durch Aufklärungsflugzeuge und Aufklärungsmittel sehr stark amerikanisch dominiert, aber das heißt nicht, dass wir auf europäischer Seite gar keine Mittel haben. Der Bereich von strategischen Transportfähigkeiten gehört auch dazu. Wenn Sie also größere Truppenkontingente von A nach B bringen wollen, dann brauchen sie dazu Mittel, und zwar nicht nur über Luft, sondern natürlich auch auf dem Landweg. Das Thema militärische Mobilität, sind wir in Europa in der Lage, Truppen von A nach B über unsere Straßen, Brücken und Schienen zu bringen, ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, wo Europäer einfach schnell nachbessern müssen.
Also eben, vor allen Dingen die Aufklärung und Führungsmittel, dann der Lufttransport, Luftbetankung gehört auch noch dazu.
Dann kommen die sogenannten Deep Strike Capabilities dazu. Das sind, wenn Sie so wollen, Fähigkeiten, die Streitkräfte in die Lage versetzen sollen mit Hilfe von Marschflugkörpern, aber auch moderner Drohnentechnologie in das Hinterland des Feindes vorzudringen und dort militärische Ziele zu bekämpfen. Wir haben auf deutscher Seite da den Taurus beispielsweise, oder die Briten und die Franzosen haben dementsprechende Marschflugkörper. Aber Amerikaner haben die eben in sehr viel größerem Maße und können die unter anderem auch von Flugzeugen abschießen. Das ist auch ein, wenn Sie so wollen, defizitärer Bereich. Und so gibt es sehr, sehr viele, wenn Sie so wollen, Schlüsselbereiche. Aber ich komme wieder zu meinem Punkt zurück. Eine Liste zu machen ist das eine. Das andere ist, sie mit dem politischen Willen zu versehen, zu sagen, wir Europäer und Kanadier wollen die NATO führen.
Aber wie
lange
dauert es, wenn man jetzt, also man hat die Liste zusammen, alle Europäer haben den Willen, die Liste abzuarbeiten. Und die sagen, wir machen das, was uns Stefanie Papst schon vor 20 Jahren aufgetragen hat. Fangen wir heute an, bisschen spät, aber wir fangen jetzt an. So, soweit sind wir. Das ist der Startpunkt. Wie lange dauert es, bis diese Fähigkeiten vorhanden sind?
Es hängt natürlich von den rüstungswirtschaftlichen und also den Rüstungsstrukturen ab, den Rüstungsbetrieben. Die sind in Europa fragmentiert. Aber ich würde sagen, es ist durchaus eine Frage von 2, 3, 4 Jahren und nicht 10, 20, 30 Jahren. Wir können das natürlich in diesen kurzen Zeiten schaffen. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Ich arbeite seit gut einem Jahr mit einem jungen Start-up, das in München sitzt, zusammen. In dem Sinne, dass ich Ihnen ein bisschen helfe, sich in dem politischen, rüstungswirtschaftlichen Dickicht Brüssels und Berlins zurechtzufinden. Das sind zwei junge Leute, die ein PhD haben in Oxford in Quantenphysik und sich herangemacht haben, eine europäische Hyperschallrakete zu entwickeln. Als Prototyp erstmal, aber dann, wie gesagt, soll die auch in Produktion gehen. Dieses junge Start-up, das jetzt seit weniger als einem Jahr auf dem Quote-unquote-Markt ist, ist bereits jetzt schon in der Lage, in 5 Monaten das erste Pilotprojekt umzusetzen. Das heißt, ihre erste Pilotrakete in die Luft zu schicken. Sie sind in den letzten Monaten auch gewachsen, im Sinne also von ihren Mitarbeitern. Und das ist für mich deswegen so ein ermunterndes und gutes Beispiel, weil ich sehe, hier sozusagen sind Menschen am Werke, Ende 20, Anfang 30, die nicht nur ein monetäres Ziel haben, sondern die wirklich sagen, wir wollen das jetzt machen und wir schaffen das in einem relativ kurzen Zeitraum.
Satellitentechnologie, die bekommen sie nicht in 2 oder 3 Jahren.
Nein.
Aber bis sie es alles gemacht haben, hochgeschossen haben. Die Europäer haben ja nicht einmal wirkliche Weltraumtransportkapazitäten. Da ist ja im Moment ein schwerer Engpass.
Ja.
Man ist dann wiederum am Schluss auf Herrn Musk angewiesen und sein Unternehmen. Also das dauert doch alles ein bisschen länger als 4 Jahre.
Also ich will jetzt bitte nicht auf diese 4 Jahre genagelt werden, lieber Herr Guja, weil das natürlich von Fähigkeit zu Fähigkeit, von Waffensystem, von Technologie also unterschiedlich ist, das wissen wir. Aber das Beispiel, Aber das Beispiel, das ich Ihnen nannte, das ist ja kein exotisches. Es gibt mittlerweile in vielen europäischen Staaten, ob es in der Tschechischen Republik ist oder in Deutschland, einen verteidigungs-rüstungswirtschaftlichen Start-up-Markt, ein Ökosystem, wo Menschen sitzen, die nicht nur immer sagen, das können wir nicht, sondern die das einfach machen. Das ist also auch eine Frage von Mindset. Und ich würde mir wünschen, dass in der etablierten politischen Entscheidungsetage dieser Mindset sich ein Stück weit ändert. Natürlich können wir sagen, das schaffen wir alles nicht, das wird viel zu lange dauern, wir werden noch sehr lange von den Amerikanern abhängig sein. Ja, das wird in bestimmten militärischen Bereichen so der Fall sein. Aber wir können doch auch sagen, wir sollten als Europäer wirklich mal an unsere eigenen Fähigkeiten glauben.
Unbestritten. Und das, man sollte an die Fähigkeiten glauben. Man sollte sie endlich einmal, die Papstliste, die 20 Jahre alt ist, mal in Angriff nehmen. Aber das ist nicht der Punkt, worauf ich hinaus will. Es wird eine Zwischenzeit geben, in der eben die Fähigkeiten noch nicht vorhanden sind. Und ist es da nicht Realpolitik von Herrn Rütte und anderen, zu sagen, okay, wir müssen die Amerikaner so gut es geht mit im Boot halten. Und das bedingt halt, wir kennen alle das vesuvische Temperament von Herrn Trump. Das beinhaltet eben, dass man konziliant gegenüber Washington auftritt, oder nicht?
Ich glaube, es gibt eine Bandbreite von Reaktionsmöglichkeiten. Es gibt nicht nur devotes Schweigen und, wie Sie sagen, konziliantes an Bord halten. Es gibt ja darüber hinaus auch die Möglichkeit, selbstverständlich im Gespräch mit der amerikanischen Regierung zu bleiben, das aber selbstbewusst zu tun und unter anderem in diesem selbstbewussten Auftreten auch deutlich zu sagen, was nicht akzeptabel ist. Nicht akzeptabel ist beispielsweise von Seiten der Trump-Regierung zwei etablierte und sehr loyale Mitglieder massiv anzugreifen, also verbal. Damit meine ich Dänemark mit Blick auf Grönland und Kanada. Nicht akzeptabel ist, zu sagen, die Europäische Union ist sozusagen eine feindliche Macht, also uns Amerikanern gegenüber. Nicht akzeptabel ist, dass ein Herr Vance oder ein Herr Rubio deutlich Partei ergreifen für rechtspopulistische Rattenfänger in unseren Ländern. Beispielsweise in Deutschland.
Das finde ich alles überhaupt nicht. Aber das haben die Europäer im amerikanischen Wahlkampf zugunsten der Demokraten auch gemacht.
Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, also dass wir Amerika, aber ich nicht, dass wir Amerika als eine versteckte Tyrannei bezeichnet
haben. Das nicht, aber im Wahlkampf für die Demokraten haben diverse Staatsoberhäupter und Regierungschefs gemacht.
Und es waren ebenfalls nicht wenige, die alle schon mal vorab nach Lago Maggiore gepilgert sind, weil sie der Meinung waren, sie müssten sich schon mal gut mit Herrn Trump sprechen. Also, was ich damit sagen will, ist, es gibt doch in der NATO Regeln. Dazu gehört der Washingtoner Vertrag. Ich weiß nicht, ob der bei der Trump-Regierung irgendwie noch in Erinnerung ist. Aber es gibt Regeln, die beispielsweise in Artikel 1 und 2 des Washingtoner Vertrages sagen, die Verbündeten sollen sich gegenseitig sozusagen Drohung enthalten. Sie sollen einander nicht bedrohen. Sie sollen die wertebasierte, regelbasierte Ordnung befördern. Sie sollen sich an territorialer Integrität und politischer Souveränität halten. Und das kann ich bei Herrn Trump nicht erkennen. Aber zurück auf die Frage, wie geht man mit jemandem so um? Ich würde mir von Herrn Rutte eben gewünscht haben, als er im März bei Herrn Trump im Oval Office saß, dass er ihn nicht nur lobt und sagt, toll, also dein Leadership hier ist also wirklich super gut und ihr werdet also, das ist ganz hervorragend. Und ich sage nichts dazu, wenn du neben mir sitzt und Kanada und Dänemark angreifst.
So, aber es wäre mal was Neues, weil die Europäer haben seit 2016 immer nur gesagt, du Trump bist ein Volltrottel und ein NATO-Zerstörer. Sie haben konstant auf einen Bruch mit Trump hingearbeitet und jetzt sagt Trump, it's payback time. Mhm. Und da ist es doch vielleicht gar nicht so doof von Herrn Rütte zu sagen, okay, wir sollten jetzt mal gucken, dass wir den ultimativen Bruch vermeiden und mit netten Worten das, was wir uns da in den letzten fast 10 Jahren gegenseitig zugefügt haben, dass wir da ein bisschen wieder aus dieser Sackgasse rauskommen.
Ja, also ich glaube, wir sind da gar nicht so furchtbar voneinander entfernt. Also ich bin die Letzte, die einen ultimativen Bruch hier propagiert, eben weil ich alle die Gründe gut kenne, warum wir natürlich ein erratisches, abruptes, disruptives, sozusagen zerstörerisches Heraustreten, Zurücktreten der USA verhindern sollten. Natürlich müssen wir mit den USA reden. Wir müssen vernünftig kommunizieren. Wir können auch weiter im Kreis des Nordatlantikrats sitzen. So. Aber zwischen Nichtsagen, zwischen dem Aussitzen, zwischen opportunistischem Krötenschlucken und sagen, blende ich jetzt mal aus. Ich habe zwar erst vor einem Jahr, im Juni letzten Jahres, zum 75. Geburtstag, haben die NATO-Mitglieder relativ viel Seitenpapier beschrieben und das viele Monate lang vorher diskutiert und offiziell als Politik angenommen. Und das ist jetzt alles irrelevant. Da rede ich nicht drüber. Da gucke ich jetzt einmal drüber weg und versuche jetzt erstmal diesen Mann happy zu machen, dass er 2 Stunden nach Den Haag kommt und möglichst wenig politischen Schaden anrichtet. Und dann verkünde ich hinterher, die NATO ist nach wie vor das militärisch stärkste Bündnis. Ist das sozusagen etwas, was eine kluge Politik ist? Nein. Mein Plädoyer ist, ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt, ich würde mir wünschen, dass die Europäer und die Kanadier selbstbewusst sagen, das ist hier unser eigener Fahrplan. Wir werden die NATO eben halt nicht morgen und nicht übermorgen, aber wir werden sozusagen sie übernehmen. Wir werden für unsere eigene Sicherheit sorgen. Wir werden in diese Fähigkeiten investieren. Und wir werden vor allen Dingen versuchen, auch das in einen strategischen Kontext zu setzen. Denn wir können hier lange über Verteidigungszahlen reden und über Fähigkeiten. Wir müssen doch den strategischen Kontext in Europa betrachten. Und was ist unser Ziel mit Blick auf die Ukraine? Was ist unser Ziel mit Blick auf Russland? Was ist unser Ziel mit Blick auf die sogenannten Zwischenstaaten, Moldova, Weißrussland, Georgien. Haben wir da irgendeine Politik oder blenden wir das aus, weil wir glauben, Herr Trump interessiert sich
nicht
dafür?
Nein, wir haben das nicht, würde ich sagen. Das haben die Europäer so nicht. Aber Sie haben die Ukraine angesprochen. Ich zitiere Sie nochmal aus dem Interview von Anfang März. Was Trump versucht, ist de facto eine Kapitulation der Ukraine. Nun hat gerade Amerika ein Rohstoffabkommen mit der Ukraine abgeschlossen. Und das sieht ja jetzt nun nicht aus, als wolle Washington eine Kapitulation der Ukraine.
Nein, dann werden wir wahrscheinlich lange an diesen 15-minütigen Moment zurückdenken, wo Präsident Trump im Vatikan mit Herrn Zelensky zusammengekommen ist. Denn das muss ja in einem Gespräch irgendwie bei Herrn Trump etwas ausgelöst haben. Vielleicht waren das auch die eher wenig positiven und erfreulichen Aussagen aus Moskau, die ihn dazu geführt haben, hier ein Stück weit seine Linie anzupassen. Aber wenn ich mir die Politik Trumps seit seiner Amtsübernahme bis jetzt kurz, also letzte Woche vor dem Unterzeichnen des Rohstoffdeals anschaue, dann ist es, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass die Trump-Regierung die Maximalforderung Russland 1:1 in seinem Narrativ übernommen hat. Und zwar immer wieder, dass Präsident Trump, Präsident Zelensky wirklich in ziemlich übler Form unter Druck gesetzt hat, ihn einen Diktator genannt hat, Leute nach Kiew geschickt hat, um zu gucken, ob man ihn nicht irgendwie loswerden kann, ob man die Opposition nicht in irgendeiner Form dafür einsparen kann, seine demokratische Legitimation immer wieder in Zweifel gezogen haben, ihm vorgeworfen hat, er habe diesen Krieg angezettelt, was ja nun wirklich komplett idiotisch ist. Also das ist die Politik, die wir in den letzten 98 Tagen gesehen haben. So, und dann gibt es jetzt das, wenn Sie so wollen, das Korrektiv. Und wenn Sie mich fragen, wie bewerte ich das, würde ich sagen, ich fand es sehr clever und finde es immer noch ausgesprochen clever von Präsident Zelensky, zu versuchen, diese beiden parallelen Schienen zu fahren. Also die Amerikaner über diesen Rohstoffdeal irgendwie ein Stück wieder sozusagen anzubinden, auch wenn das der perspektivisch eine relativ offene Geschichte ist, denn wir wissen ja gar nicht, also wer eigentlich von amerikanischer Seite wann welche Rohstoffe in welchem Gebiet überhaupt jetzt mal angehen soll, um diese auszubeuten. Das ist ja alles noch sehr, sehr vage. Aber das politische Signal ist natürlich eines,
was wichtig
ist. Und in dem
Text steht, expressis verbis drin, da ist die Rede von einer freien, souveränen und sicheren Ukraine.
Ja.
Und dazu haben die Amerikaner sich verpflichtet, das haben sie unterschrieben.
Ja.
Das ist ja zwar nur eine Sicherheitsgarantie auf dem Papier, aber es ist der erste Schritt einer Sicherheitsgarantie.
Ich würde sagen, es ist eine politische Aussage. Es hat mit einer Sicherheitsgarantie natürlich nichts zu tun. Eine Sicherheitsgarantie wäre zu sagen, wir übernehmen sozusagen mit Verantwortung für eure Sicherheit und werden also bereit, über Truppen oder andere militärische Maßnahmen Russland wirklich auch in der Ukraine wieder zurückzudrängen. Das wäre eine Sicherheitsgarantie.
Das wäre eine militärische. Aber es gibt der erste Schritt ist eine politische Sicherheitsgarantie. Jetzt ist erstmals auch in der Administration Trump wieder angekündigt worden, dass man einen Waffenverkauf an die Ukraine macht. Ersatzteile für die F-16 Kampfflugzeuge. Also auch da geht es weiter. Das, wie gesagt, Kapitulation der Ukraine sieht anders aus.
Ja, ich nehme das, was ich da vor dem Rohstoffdeal gesagt habe oder der Unterzeichner natürlich nicht zurück. Das war meine Bewertung zu derjenigen Zeit. Wie gesagt, die Dinge haben sich jetzt leicht verändert. Um nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen, dass Präsident Zelensky, wie ich finde, sehr clever gespielt hat. Wie gesagt, er hat ein Stück weit wieder den amerikanischen Präsidenten eingefangen, wenn Sie so wollen. Die Erklärung über die souveräne und unabhängige Ukraine ist eine, die ja in keiner Weise neu ist, sondern sie steht sozusagen nochmal auf die NATO zurückkommen, in sämtlichen NATO-Dokumenten drin. So. Aber sie ist nochmal hier einmal explizit genannt. Auf der anderen Seite arbeitet die Ukraine ja nun seit einigen Monaten mit der Koalition der Willigen unter Führung Macrons und des britischen Premiers Starmers. Und Präsident Zelensky lässt ja auch keinen Zweifel daran, das hat er immer wieder gesagt, dass er schon auch glaubt, am Ende müssen die Europäer und die Ukrainer gemeinsam eben halt hier einen langfristigen, gesicherten, abschreckenden Effekt gegenüber Russland erzielen.
Das ist der eine Schiene. Mhm. Und die andere Schiene ist natürlich, und das war ja immer das Ziel von Trump, er will mit Moskau über eine Beendigung des Krieges verhandeln. Mhm. Und das ein Ende des Blutvergießens herbeizuführen, ist sicherlich ein Ziel, das mindestens mal einen Versuch wert ist. Mhm. Ist es da nicht clever zu sagen, okay, ich mache mal gewisse Konzessionen vorab Putin, um den überhaupt in den Verhandlungsprozess hineinzubekommen. Denn Putin muss zum jetzigen Zeitpunkt nicht verhandeln. Mhm. Die Ukraine hat Trump auf sicher, aber die große Unbekannte ist Russland, ist Putin. Mhm. Da ist es doch eigentlich logisch, dass man zuerst einmal versucht, der schwierigen Seite mit Konzessionen, die irgendwie an den Tisch zu bringen, oder nicht?
Also wir sind jetzt sozusagen in der hohen Kunst der Taktik von Verhandlungen, nicht? Ich möchte in diesem Fall eigentlich nur noch mal eine Grundsatzerinnerung hier oder eine grundsätzliche Erinnerung machen. Sie verhandeln, wir verhandeln, wir nicht als Europäer, die Amerikaner verhandeln mit demjenigen Regime, das einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen hat, also mit dem Aggressor. Und sagen schon nach relativ kurzer Zeit, die Forderung des Aggressors, die er schon zu Beginn des vollumfänglichen Krieges erhoben hat, also Verzicht auf die Krim, Verzicht auf die illegalen annektierten Gebiete in der Ukraine, Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft, die Ukraine soll sich möglichst demilitarisieren, etc. pp., die übernehmen wir dann schon mal.
Also das, die Demilitarisierung hat Amerika nicht gesagt.
Nein, aber alle anderen Punkte.
Alle anderen Punkte, ja. Da kann man natürlich jetzt sagen, es ist klar, das wissen wir alle, Russland wird sich ganz bestimmt nicht mehr zurückziehen aus den Gebieten, die es erobert hat. Und eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine haben auch schon vor Trump weder die Amerikaner noch die Europäer gewollt. Also das sind zwei Selbstverständlichkeiten, werden das am Schluss sein. Es ist dann eine Frage der Taktik, ob man die schon am Anfang preisgeben muss. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber es ist sicher notwendig, erst einmal Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Das war der Versuch, das war der also war auch die Zeit, wo sie gesagt haben, dann eben vielleicht eine Kapitulation ist das Ganze. Aber jetzt sind wir einen Schritt weiter. Jetzt ist Putin doch nicht so der nette Mann und macht doch nicht so mit. Und Trump ist jetzt auch nicht mehr so begeistert von Putin. Jetzt sind wir eigentlich in, ja, in was sind wir jetzt?
Ja, wir sind, wir drehen uns ein Stück weit ja immer im Kreis. Ne? Wir, also wir im Westen, die Ukrainer nicht, die sind da sehr straight und sehr konzentriert in ihrer Vorstellung und sehr klar, finde ich. Aber wir drehen uns immer im Kreis. Wir wollen, also wir verurteilen diesen Angriffskrieg. Wir finden das furchtbar. Wir sind aber nicht bereit, ernsthaft, wirklich ernsthaft, die strategische Dynamik zu verändern. Sind wir seit 3 Jahren nicht. Wir haben seit 3 Jahren keine Eindämmungsstrategie. Wir haben eigentlich gar keine Strategie. Wir haben kein strategisches Ziel. Wir sagen, wir sind so lange bei der Ukraine, wie sie dann möchte. Das ist so das Allgemeine. Aber wir sagen nicht, was wir denn eigentlich wollen. Eine Eindämmungsstrategie ohne Ziel, ohne strategisches Endziel, ist natürlich nicht besonders intelligent und also hat im Resultat das, was wir sozusagen jetzt seit 3 Jahren sehen. Wir drehen uns irgendwie so ein Stück weit im Kreis. Ich habe dafür plädiert und ich bleibe auch bei meiner Meinung, dass ein strategisches Endziel sein muss, Russland militärisch zu besiegen. Ich habe von dieser strategischen Grundhaltung bin ich nie abgewichen und ich bleibe bis zum heutigen Tage dabei. Warum? Wir Europäer, wir zusammen mit der Ukraine. Nicht nur, weil Russland die Ukraine vor unseren Augen immer weiter drangsaliert, zerstört und vernichten will, sondern weil Russland ja auch einen Krieg gegen uns führt.
Ist das ein realistisches Ziel? Denn Russland wird immer ein Hauptakteur in Europa bleiben, wegen seiner Größe, wegen seiner Ressourcen, seiner Bevölkerung, wegen seiner Atomwaffen. Ja. Also es wird immer in Europa das Schicksal des Kontinentes mitbestimmen. Macht es seit dem 18. Jahrhundert, es wird es auch in Zukunft tun. Und dann muss man doch eigentlich sagen, ja, vielleicht wollen wir es in diesem konkreten Krieg besiegen, aber eigentlich brauchen wir eine strategische Verständigung mit Russland, oder nicht?
Nein. Ich bin der Meinung, dass dieses kleptokratische, terrorverbreitende Regime, was Putin da vor unseren Augen 20 und mehr Jahre errichtet hat, nicht gut für uns ist. Und ich möchte mir ein europäisches, sozusagen Friedensprojekt, einen europäischen Kontinent, nicht nur für mich, auch für nachfolgende Generationen vorstellen, ohne dass wir mit einem erpresserischen, mörderischen Regime auf
und
der
Welt. Und was folgt daraus? Gegen Russland?
Nein, das folgt daraus, ich komme wieder auf meine Eindämmungsstrategie zurück, dass wir Russland sozusagen mit allen Instrumenten, die wir haben, ähnlich wie im Kalten Krieg, wenn das auch nicht ein völlig zutreffender Vergleich ist, aber mit allen Instrumenten, die wir haben, mit militärischen, mit außenwirtschaftlichen, mit diplomatischen, mit anderen, versuchen, in seine Schranken zurückzudrängen.
Und aber was heißt denn das konkret? Sie sehen es gibt Sabotageakte Russland, es gibt Morde, es gibt Angriffe auf kritische Infrastrukturen, es gibt Brandstiftungen, Desinformation. Ja. Das alles wird Russland auch in Zukunft weitermachen. Mhm. Sie sagen, das müssen wir jetzt verhindern. Ja, wie?
Ja, also wir müssen es verhindern, indem wir zumindest unsere eigene Verteidigungsfähigkeit in diesen Bereichen natürlich nachhaltig verstärken, indem wir es nicht marginalisieren, indem wir nicht sagen, das sind nur kleine Übergriffigkeiten, mit denen wir halt in den nächsten Jahren leben müssen. Cyberangriffe, Schattenflotten, beispielsweise in der Region, wo ich lebe, Jamming oben sozusagen im Luftverkehr. Und das sind Dinge, mit denen wir irgendwie leben müssen, weil Russland groß und stark ist und nuklear bewaffnet.
Aber wie verhindern Sie das?
Wir können das beispielsweise ganz konkret, also das machen uns beispielsweise auch die Finnen und die Schweden ja vor, indem wir, nehmen wir mal das Beispiel Schattenflotte, auch dann wirklich Schiffe anhalten. Indem wir nicht nur ein Schiff anhalten, sondern vielleicht viele Schiffe.
Aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
Okay, und das bedeutet, dass wir sozusagen dann nicht weiter irgendwie in diese Richtung gehen?
Nein, das heißt vielleicht, dass wir das Ziel nicht erreichen werden, weil so klar und deutlich wie Sie sind, sind in Europa die wenigsten. Schon was die Zukunft der Ukraine angeht, glaube ich, ist ein großer Teil der Europäer gar nicht willens, eine so klare Sicherheitsgarantie abzugeben und die notfalls auch durchzusetzen. Ja. Und das wäre ja, um Russland einzudämmen, wäre das ein ganz wesentlicher Teilbereich, zu sagen, die Ukraine ist sicher und wir kümmern uns drum.
Ja.
Das werden Sie, da gibt es keinen Willen dazu. Jetzt sind wir wieder an der Ausgangsfrage unserer Sendung. Diesen Willen sehe ich nicht, den sehe ich bei Ihnen, aber den sehe ich nicht in Ungarn, den sehe ich nicht in Spanien, den sehe ich nicht in Italien, den sehe ich nicht in Deutschland, den sehe ich auch nicht unbedingt in Frankreich. Also
Ja, ich stimme Ihnen zu, dieser Wille ist nicht besonders ausgeprägt. Ich habe vor 3 Jahren mal gesagt, ich glaube, das ist der Moment, wo wir so einen Churchill bräuchten. Ne? Jemand, der wirklich ganz klar im Kopf ist und der uns auch selber Mut macht. Ich meine, Churchill hat auch, wenn Sie an den Zweiten Weltkrieg und die ersten Jahre dort zurückdenken, es am Anfang nicht geschafft, die USA sozusagen in diesen Krieg mit einzubinden und auf seine Seite zu ziehen. Das hat lange gedauert, das war mühsam, etc. pp. Aber wir brauchen, glaube ich, diese Entschlossenheit aus wirklich sehr egoistischen Gründen. Ich meine, was ist die Alternative? Der Status quo, das Bejammern darüber, dass wir einen Krieg in der Mitte Europas haben, aber es meinen nicht auf die, also wir kriegen das nicht auf die Reihe, ihn zu beenden, dass Russland eine rote Linie nach der anderen überschreitet und wir jedes Mal in den gleichen sozusagen das Gleiche zurückfallen und dann schreibt jemand im Auswärtigen Amt einen Tweet und sagt, das ist ganz furchtbar und wir verurteilen das.
Aber genau das ist doch der Punkt und die interessante Angelegenheit, wo wir jetzt sind. Wir müssen ernsthaft zum ersten Mal eine Diskussion in Europa führen. Wollen wir entweder die Strategie von Stefanie Papst umsetzen und das heißt dann mit aller Härte auch die Ukraine verteidigen. Und wenn wir das nicht wollen, was folgt daraus? Dann müssen wir irgendeine Lösung mit Russland finden. Diese Debatte sollte man doch einmal führen, aber ich sehe niemanden, der diese Debatte wirklich führen will.
Also wenn Sie durch das Baltikum fahren, wenn Sie nach Schweden fahren, wenn Sie nach Norwegen fahren, wenn Sie nach Finnland fahren und mit den Menschen dort reden. Und damit meine ich jetzt nicht politischen Entscheidungsträgern oder Abgeordneten im Parlament oder gar Leuten, die sich militärisch oder aus nachrichtlichen dienstlichen Mitteln damit beschäftigen, sondern auch normalen Menschen. Und Sie fragen, wie wollen Sie in Zukunft leben? Wie stellen Sie sich das vor? So, was ist unsere, sozusagen Ihre Vision von Europa, von der Art und Weise, wie wir leben? Dann kriegen Sie relativ klare Antworten. Und das ist für mich der Ausgangspunkt dessen. Ich finde, die Frage, die doch jeder von uns sich irgendwie beantworten muss, was ist das Europa, in dem wir in Zukunft leben wollen? Und wenn wir das immer wieder sozusagen zur Seite drängen und sagen, naja, dann gibt es das und jenes und eigentlich können wir das nicht und dann gibt es die. Das ist die zentrale Frage für mich. Und für jeden Politiker, für jeden Parlamentarier ist das auch eine zentrale Frage, die er dann ja auch seinem Elektorat, seinem Wahlvolk gegenüber in irgendeiner Form erklären kann. Und Sie finden in vielen Staaten, glaube ich, eine sehr klare Meinung dazu. Und Sie finden in anderen so eine Wischi-Waschi-Durchwurstel-Meinung. Und leider gehört mein Land auch dazu. in dem zumindest bis vor kurzem die Regierung unter dem ehemaligen Bundeskanzler Scholz alles dafür getan hat, zu sagen, der Krieg, der hat nichts mit euch zu tun. Ich halte den euch vom Lappen. Ihr müsst da gar nicht hingucken. Ne? Ich bin der Besonnene und ich bin derjenige, der uns hier schützt. De facto hat das aber dazu beigetragen, dass der Krieg immer näher gekommen ist. Und dass Russland sich immer weiter ermuntert gefühlt hat, deutsche Infrastruktur oder Unternehmen oder Cyberdinge anzugreifen.
Wie will Europa in Zukunft leben? Wie wollen wir leben? Das ist die zentrale Frage. Frau Pabst, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, am 15. Juni bei NZZ Standpunkte. Und das war der Podcast NZZ Standpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.